Deutschlandfunk, Kultur heute.
Der Rohstoff in einer Wissensgesellschaft ist immateriell. Wissensarbeiter wird man nicht durch Vererbung oder Naturbegabung allein, sondern durch und mit Institutionen. Und Intelligenz fällt in der Regel nicht vom Himmel. Sie hat Bedingungen, sie hat Voraussetzungen. In unserer Serie Köpfchen, Spielarten der Intelligenz habe ich darüber mit dem Münchner Soziologen Armin Nassé gesprochen, der nicht nur Herausgeber des Kursbuchs ist, sondern zuletzt auch Bücher unter dem Titel Muster, Theorie der digitalen Gesellschaft und Unbehagen, Theorie der überforderten Gesellschaft vorgelegt hat. Ihn habe ich gefragt, ist Gesellschaft so etwas wie die Petrischale für individuelle Intelligenz?
Ja, natürlich ist sie das. Wahrscheinlich findet Intelligenz sogar gar nicht im Kopf statt, sondern zwischen den Köpfen. Allerdings muss natürlich auch im Kopf etwas möglich sein. Das ist ja ein vermintes Gelände, dieses Intelligenzthema, weil wir ja gerne so tun, als seien alle, bevor sie in die Gesellschaft eintreten, gewissermaßen tabula rasa und gleich. Und dann sortiert die Gesellschaft die Dinge ein. Es ist eigentlich eher umgekehrt. Wir wissen aus der Intelligenzforschung, dass es durchaus genetische Dispositionen dafür gibt, ob man die Fähigkeit zur Intelligenz hat oder nicht. Und dann ist die Frage, ob gesellschaftliche Strukturen das aufschalten können oder nicht. Also es geht eher um ein Potenzial, das da ist. Wahrscheinlich muss man ganz andersrum denken, als der erste Impuls ist.
Sie bringen mich auf die Idee, dann müsste sie ja eigentlich auch unter richtigen Bedingungen steigerbar sein. Also Menschen sind verschieden, in Gesellschaft werden sie einzigartig. Der kleine Karl Friedrich Gauss ist, glaube ich, 6 oder 7, da kommt er in die erste Klasse. 1786 und soll die Addition der Zahlen von 1 bis 100 durchführen. Alle anderen rechnen eine Stunde. Er ist nach 2 Minuten fertig und hat die gaußsche Summenformel entdeckt. Aber natürlich auch nur, weil er vom Lehrer genötigt wurde. Das heißt, Intelligenz kann man wie in einem Trainingslager üben?
Ja, man kann es üben und man kann es auch, sagen wir mal, historisieren. Also gerade Elsbeth Stern, eine Psychologin an der ETH Zürich, hat dazu ganz tolle Forschung gemacht, also etwa um nachzuweisen, warum historisch in den, sagen wir mal, modernen, eher egalitären Gesellschaften die IQs kontinuierlich steigen. Ja, und man kann ja nicht sagen, dass die genetische Ausstattung der Menschen auf einmal über wenige Generationen besser wird, was immer besser heißt, sondern sie hat nachgewiesen, dass genau diese Nötigung, wie Sie sagen, ist eigentlich ein schöner Begriff dafür, die Nötigung, sich mit unterschiedlichen Informationen, mit Perspektivendifferenz, mit anderen Formen als die, die man gewöhnt ist, auch durchaus mit dem Zwang, sich mit Dingen zu beschäftigen, auf die man jetzt gerade nicht gekommen wäre selbst, dazu führt, dass sozusagen innerhalb der Gesellschaft die Potenziale von Intelligenz stärker ausgenutzt werden, als es in einer Gesellschaft ist, wo man von den Menschen eigentlich nichts verlangt, weil sie zum Beispiel in traditionellen Lebensformen ohnehin keine Aufstiegschancen haben oder vorher festgelegt ist, wie das Leben aussieht. Soll. Also die Zumutung von außen schließt Intelligenz auf und diese Zumutung führt dann auch dazu, dass, ja, vielleicht kann man sogar sagen, ganze Gesellschaften oder Kollektive intelligenter werden, weil sie sich nicht selbst genügen.
Algorithmen sind ziemlich unvernünftig, ne? Die sind binär. Menschen hingegen sind vernünftig und regulieren sich, kontrollieren sich. Das heißt, intelligent ist zu wissen, weil man es nicht ist.
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich bin jetzt kein Psychologe, der gewissermaßen die Messungen von Intelligenz genau rekonstruieren kann. Also aus der Perspektive, sagen wir mal, der Diskussion um künstliche Intelligenz lernen wir ja, dass es außerordentlich schwierig ist, die Blackbox, die intelligent ist, tatsächlich zu verstehen. Vielleicht ist es ganz interessant, auf den alten Turing-Test hinzuweisen, also von Alan Turing, die Idee, dass wir eine Maschine erst dann für intelligent halten, wenn wir sie nicht mehr unterscheiden können von einem Menschen. Also diese Tests waren sozusagen, dass jemand Reaktionen einer Maschine sieht und nicht sieht, wer die Maschine und wer der Mensch ist und dann die Reaktionen vergleicht. Und wenn man das nicht mehr auseinanderhalten kann, dann ist die Maschine intelligent oder es wird ihr zumindest zugerechnet, intelligent zu sein. Und das ist doch eigentlich eine ganz interessante Frage, dass wir in der Diskussion über die KI viel stärker output-orientiert denken, als zu fragen, was denn Intelligenz eigentlich ist. Und sowas Ähnliches haben wir im Alltag ja auch. Also wen würden wir für intelligent halten? Nicht indem wir sein Genom nachsehen und die Genkonstellationen uns angucken, sondern ob er zum Beispiel in der Lage ist, eine unerwartbare oder unerwartete Antwort zu geben oder aus Informationen etwas zu machen, was vorher nicht da war oder einen Mehrwert, wenn man so will, eine Art von Wertschöpfung informationstechnischer Art hinzuzufügen, in einer Diskussion auf ein Argument zu hinzukommen, auf das man selbst nicht gekommen wäre, geht uns ja selbst auch so. Wenn ich mit anderen rede, komme ich auf bessere Argumente, als wenn ich allein nur mit mir selbst rede. Und das ist ja interessant, dass wir bei der KI eigentlich wieder darauf gestoßen werden, was wir eigentlich als intelligent zurechnen und nicht die naive Frage stellen, ganz ontologisch, was denn jetzt intelligent ist und was nicht.
Amin Nassi, wir sprechen im Hitzesommer 2023. Was nimmt in einer modernen, ausdifferenzierten Gesellschaft Einfluss auf die Entfaltung von Intelligenz? Oder andersrum formuliert, was beeinträchtigt sie, was verhindert sie? Ich zähle mal so ein paar Dinge auf, die mir in den Sinn kommen. Wohlstand, Klima, Bildungsausgaben pro Einwohner, Abwesenheit von Infektionskrankheiten und so weiter.
Also Wohlstand korreliert eindeutig mit Intelligenz und das Egalitäre. Also es gibt ja eine interessante Antinomie, kann man fast sagen. Auf der einen Seite wissen wir, dass egalitärere Gesellschaften eine größere Chance haben, dass die Menschen, die die Disposition zur Intelligenz haben, diese Disposition auch tatsächlich ausnutzen können, weil mehr Leute die Chance haben, in Positionen zu kommen, in denen sie ihre Möglichkeiten ausfüllen. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr wichtig, dass sozusagen nicht alles gleich ist, sondern dass wir tatsächlich konfrontiert werden mit anderem. Also wir müssen sozusagen auf der einen Seite egalitärer sein, auf der anderen Seite mit Differenz ausgestattet. Also all das, was Sie gerade genannt haben als gesellschaftliche Bedingung, sind ja Formen, in denen wir dann also die Freiheit haben, uns tatsächlich mit unterschiedlichen Weltentwürfen, mit unterschiedlichen Aufgaben, mit unterschiedlichen Lösungskonzepten und so weiter auseinanderzusetzen. Wenn wir die moderne Gesellschaft uns angucken, haben wir ja in allen Funktionssystemen diese Auseinandersetzung mit dem Unterschied. Auf Märkten werden unterschiedliche Lösungen angeboten, die funktionieren sollen. In der Demokratie wollen wir nicht nur die Regierenden haben, sondern auch eine Opposition, die uns dazu herausfordern, selbst wenn wir die Mehrheit haben, wenigstens gute Gründe für das zu nennen, was stattfindet. Im Bildungssystem wollen wir nicht einfach nacherzählen, was da ist, sondern selbst aus Texten so etwas wie einen weiteren Text zu erstellen und die Möglichkeit, ein gesundes Leben zu führen oder ein einigermaßen sorgenfreies Leben zu führen, ermöglicht es eigentlich erst, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Deshalb kann man davon ausgehen, dass pluralistischere und egalitärere Gesellschaften diese Intelligenzmöglichkeiten besser ausnutzen. Ob Intelligenz dabei immer etwas Gutes ist, das ist die Frage. Ja, man muss auch sehr intelligent sein, um bestimmte Dinge zu tun, die uns vielleicht nicht unbedingt nützen. Aber Intelligenz heißt ja zunächst mal nichts anderes, als dass man aus den gegebenen Schlussfolgerungen ziehen kann, die vorher nicht da waren und viele Informationen gleichzeitig verarbeiten kann.
Die Bundesministerin des Innern, Nancy Faeser, zieht in den hessischen Wahlkampf mit der Forderung, mehr Lehrer einstellen zu wollen. Also lässt sich Intelligenzverteilung in einer Gesellschaft beeinflussen, herbeiführen durch solche Maßnahmen?
Naja, ob das jetzt ausschließlich durch das Einstellen von Lehrerinnen und Lehrern ermöglicht wird, das weiß ich nicht. Aber wir wissen aus Phasen in der Gesellschaft, in denen es zum Beispiel Möglichkeiten stärkeren sozialen Aufstiegs gegeben hat, dass es gleichzeitig sich durchaus ausgewirkt hat auf eine pluralistischere Kultur, auf bessere Marktmöglichkeiten, auf bessere Produkte, auf Forschung und Ähnliches. Also das geht schon in die richtige Richtung. Ich würde übrigens als Hochschullehrer, der daran beteiligt ist, hier auch an der Lehrerausbildung zum Teil ansetzen, für die sich kaum jemand an deutschen Universitäten so richtig interessiert. Das läuft so nebenbei mit. Also müssen Lehrerinnen und Lehrer nicht in der Lage sein, viel stärker als in der Versäulung, in der sie leben, so etwas wie Perspektivendifferenzen mit in unterrichtliche und bildungsmäßige Formen einzubauen. In der Reformpädagogik gab es sowas zum Teil schon vor 100 Jahren. Aber wir leben immer noch in dieser merkwürdigen Versäulung, in der wir die Dinge voneinander trennen. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, das tatsächlich zu tun. Und all diese Möglichkeiten setzen eigentlich darauf, dass wir Potenziale in Menschen freisetzen. Ich will das immer wieder sagen, weil Intelligenz tatsächlich nicht einfach etwas ist, was da ist, sondern weil es sozusagen die optimale Form ist, Potenziale, die da sind, auszunutzen. Das gilt übrigens für die Gesellschaft selber auch. Also ich bin ja ein Systemtheoretiker, da gibt es ja die schöne Figur der funktionalen Differenzierung, dass wir unterschiedliche Logiken in der Gesellschaft haben, die gleichzeitig stattfinden. Ich habe das mal in manchen Publikationen als verteilte Intelligenz bezeichnet. Ja, her also als die Möglichkeit zu sehen, dass der gleiche Gegenstand aus unterschiedlichen Perspektiven ganz unterschiedliche Bedeutungen hat. Dafür ist übrigens die Schule eine der besten Institutionen, weil wir dort ja Kinder und Jugendliche durch ein System bringen, das ganz unterschiedliche Fächer zu zum Teil gleichen Phänomenen bearbeitet. Das ist eine große Chance, genau diese Möglichkeiten auszunutzen, die wir in unserer Intelligenz tatsächlich haben.
Intelligenz in Gesellschaft. Armin Nassé, der Münchner Soziologe, in unserer Serie Köpfchen, Köpfchen.